Deutschlandfunk, Europa heute.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Wir berichten vom Streit zwischen der Türkei und Griechenland um die Erdöl- und Gasvorkommen im Mittelmeer, der auch Einfluss auf die Friedensverhandlungen in Libyen hat. Außerdem geht es in Europa heute um das Ende einer Städtepartnerschaft. Prags Bürgermeister gibt Peking den Laufpass und geht eine Verbindung mit Taipeh ein. Und in unserer Reihe über die Dekolonisierung in Europa blicken wir heute nach Großbritannien, wo Studierende gegen die laufenden Lehrpläne protestierten. Vor der Libyen-Konferenz in Berlin hatte Athen recht überraschend mit einer Blockade der Friedensvereinbarung gedroht. Und das nicht etwa, weil die griechische Regierung das Ende des Bürgerkrieges verhindern will. Nein, Athen ist nur erzürnt über das Abkommen zwischen der Türkei und der international anerkannten Regierung in Tripolis. Der türkische Präsident Erdogan und der libysche Premier Sarraç haben eine Vereinbarung zur Ausbeutung der Öl- und Gasvorkommen im Mittelmeer getroffen, an Griechenland vorbei. Wie das in Athen ankam, das schildert uns Rodothea Seralidou.
Es ist ein hektischer Tag für den griechischen Energieminister Kostis Hatzidakis. Ein Termin folgt dem nächsten. Zwischen Tür und Angel geht er noch den Kalender mit seiner Sekretärin durch. Hatzidakis leitet das griechische Energie- und Umweltministerium seit einem halben Jahr und setzt die Verträge um, die die Vorgängerregierungen mit den großen Ölmultis ausgehandelt haben. Es wurden mehr als 10 Blocks festgesetzt, in denen gebohrt werden darf, im Ionischen Meer, aber auch südwestlich von Kreta und auf dem griechischen Festland. Die erste Ölförderung ist für den Herbst 2020 geplant. Dann sehen wir weiter. Wie viel Öl und Erdgas in Griechenland zu finden sind, könne man zurzeit noch nicht sagen, sagt der griechische Energieminister. Er sei aber überzeugt, dass die Förderung der fossilen Brennstoffe sein Land wirtschaftlich und geostrategisch stärken werde. Genau wie das Erdgas-Pipeline-Projekt EastMed, mit dem Erdgas aus dem östlichen Mittelmeer in die EU transportiert werden soll und an dem Griechenland zusammen mit Israel und Zypern beteiligt ist. Die Türkei wiederum will selber nach Erdgas bohren und hat in einem Abkommen mit der Regierung in Tripolis die Meeresgrenzen zwischen der Türkei und Libyen bestimmt. An Griechenland vorbei und ungeachtet des internationalen Seerechts, sagt Fotini Pasardzi, Leiterin des Instituts für Völkerrecht an der Universität Athen. Die Rechte der Länder in den verschiedenen Zonen vor ihrer Küste regelt das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen aus dem Jahre 1982. Die Türkei hat dieses Abkommen zwar nicht ratifiziert, viele der dort enthaltenen Regelungen sind aber sogenannte gewohnheitsrechtliche Regelungen. Sie gelten für alle Staaten. Das Abkommen der Türkei mit Libyen aber teilt das Mittelmeer so auf, als würden Inseln wie Kreta, Rhodos und Karpathos keine eigenen Meereszonen besitzen, was völkerrechtlich nicht haltbar ist. Vor allem der Festlandsockel sei in dem Zusammenhang wichtig, sagt Basalzi. Das ist der Meeresboden bis 200 Seemeilen von der Küste entfernt. Ressourcen, die in diesem Bereich zu finden sind, dürfe nur der nächstgelegene Küstenstaat abbauen, sagt Basalzi. Im aktuellen Streitfall wäre das Griechenland. Die Türkei aber weigert sich, auch großen Inseln wie Kreta diese Rechte anzuerkennen und sieht deshalb einen Großteil des Meeresbodens des östlichen Mittelmeers nicht als griechischen, sondern als türkischen Festlandsockel. Vor wenigen Tagen erst kündigte der türkische Staatspräsident Erdogan an, dass er noch dieses Jahr in der betreffenden Region nach Öl und Erdgas suchen wolle. Bei der griechischen Regierung lösen solche Vorhaben Empörung aus. Seine Regierung werde die illegalen Aktionen der Türkei nicht gleichgültig hinnehmen. Die Spannungen zwischen den zwei Ländern sollten aber friedlich gelöst werden, sagt Kostis Hatzidakis, der griechische Energieminister. Wir könnten diesen Streit vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag schlichten. Diese Meinung vertritt Griechenland seit den 70er Jahren. Doch die Türkei müsste dem zustimmen, da sie eine verbindliche Zuständigkeit des Gerichts nicht anerkennt. Unter den gegebenen Umständen sei eine Zustimmung der Türkei mehr als unwahrscheinlich, sagt die Juraprofessorin Pazarzi. Die zwei Länder müssten einen gemeinsamen Antrag stellen und die genaue Fragestellung, die der Internationale Gerichtshof klären sollte, vertraglich festsetzen. Das würde ein gutes Klima zwischen den zwei Ländern voraussetzen. Doch Athen und Ankara sind im Moment weit davon entfernt.
Den Streit um Erdöl- und Erdgasfelder im Mittelmeer schilderte Rodothea Seralidou aus Athen. Der Oberbürgermeister von Prag hat die Städtepartnerschaft mit Peking gekündigt und wird stattdessen die Flagge von Taipeh am Prager Rathaus hissen. Denn dem tschechischen Kommunalpolitiker ging die Einflussnahme aus dem Reich der Mitte zu weit. Peking wollte in dem Vertrag der Städtepartnerschaft verankern, dass Prag die sogenannte Ein-China-Politik zu beachten habe, was de facto einen Kontakt zu Taiwan, sei er nun politisch oder wirtschaftlich, untersagen würde. Doch diesmal konnte die chinesische Einparteienregierung ihre Macht nicht bis auf Europa ausweiten. Aus Prag berichtet Deutschlandfunk-Korrespondent Peter Lange.
Prag vor wenigen Tagen. Im historischen Rathaus am Altstädter Ring begrüßt Oberbürgermeister Zdeněk Hřib seinen Kollegen aus Taipeh zu einer kleinen Zeremonie. Sie unterschreiben den Vertrag über eine Städtepartnerschaft zwischen der tschechischen und der taiwanischen Hauptstadt. Der Endpunkt eines Prozesses, der im vergangenen Jahr begonnen hat und der vom Ergebnis her vermuten lässt, dass es einen Plan gegeben haben könnte, Peking durch Taipeh zu ersetzen. Der Oberbürgermeister weist diese Vermutung zurück. Wir wollten den Vertrag zwischen Peking und Prag nachverhandeln, weil wir fanden, dass der Artikel 3 über die Doktrin der Ein-China-Politik darin nichts zu suchen hat. Und wenn Peking mit der Streichung dieses Artikels einverstanden gewesen wäre, hätten wir immer noch diesen Partnerschaftsvertrag. Peking ließ nicht mit sich reden, stornierte dafür jedoch neben anderem eine Konzertreise der Prager Philharmoniker. Monika. Der Stadtrat in Prag beschloss daraufhin, die Städtepartnerschaft zu kündigen. Dem kam Peking zuvor und beendete die Partnerschaft mit sofortiger Wirkung. Shanghai hat inzwischen nachgezogen. Es sei darum nicht schade, findet Zdeněk Hřib. Wir wollen gute Beziehungen zu unseren Partnerstädten, sagt er. Dafür müssen drei Bedingungen erfüllt sein. Erstens darf das Verhältnis nicht politisiert sein. Zweitens muss sich der Partner respektvoll verhalten. Und drittens, für Prag muss auch von dieser Partnerschaft etwas Sinnvolles entstehen. Alle drei Bedingungen seien aus seiner Sicht im Verhältnis zu Peking nicht erfüllt. Der Prager OB besteht darauf, dass seine Stadt nicht in den politischen Konflikt der beiden Chinas hineingezogen werden soll. Das sei Sache des Außenministeriums. Wenn er dann aber auf die Vorteile seines neuen Partners Taipeh zu sprechen kommt, wird es aber doch politisch. Da gäbe es gemeinsame Werte. In China leben 2 Millionen in Straflagern, wegen ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder religiösen Auffassungen. Und es werden Gefangenen zwangsweise Organe entnommen. In Taiwan gab es vor kurzem demokratische Präsidentenwahlen. Das heißt für mich eindeutig, Taipeh steht uns näher. Die Menschenrechtslage in China und die Taiwan-Frage haben in Prag immer wieder zu Konflikten geführt zwischen Menschenrechtsaktivisten und der Regierung, die Peking nicht verprellen wollte, weil sie sich größere Investitionen aus der Volksrepublik erhoffte. Wenn Spitzenpolitiker aus Peking nach Prag kamen, riss die Polizei auch schon mal Tibet-Flaggen von Privathäusern herunter, rechtswidrig, wie ihr hinterher bescheinigt wurde. Als sich der seinerzeitige Kulturminister Daniel Herrmann mit dem Dalai Lama traf, war das eine mittlere Staatsaffäre. Und bei einer Investorenkonferenz musste ein Vertreter Taiwans nach Protesten des chinesischen Botschafters den Saal verlassen. Inzwischen dreht sich das Meinungsklima deutlich gegen Peking. Ein von China gefördertes Forschungsinstitut an der Karls-Universität soll es wegen befürchteter Regierungsnähe nicht geben. Und Senatspräsident Jaroslav Kubera wird demnächst nach Taiwan reisen. Für diesen Fall hat Staatspräsident Seemann zwar angekündigt, ihm die Freundschaft zu kündigen, aber Seemann ist inzwischen selbst ins Grübeln gekommen, ob sich seine 5 anstrengenden und beschwerlichen China-Reisen wirklich gelohnt haben. Peking hat zwar ein paar florierende Firmen in Tschechien aufgekauft, aber die chinesische Seite hat ihre Versprechungen, was Investitionen angeht, nicht eingehalten. Daher wird dieses Jahr zwar wieder eine hochrangige Persönlichkeit nach Peking reisen, aber nicht der Präsident. Ich würde mir wünschen, dass die Chinesen dieses Signal verstehen. Kürzlich wurde bekannt, dass der Milliardär Peter Kellner mit seiner Home-Kreditbank in China sehr gut im Geschäft eine PR-Agentur angeheuert hat, um das Image der Volksrepublik in Tschechien zu verbessern. Stand heute wird das wohl wenig helfen.
Kein Panda aus Peking für Prag, dafür aber eine neue Städtepartnerschaft mit Taipeh. Die Hintergründe erläuterte uns Peter Lange. Vor fast genau 5 Jahren, im März 2015, protestierten Studierende der Universität Cape Town, Südafrika, gegen die Cecil Rhodes-Statue. Der Brite Cecil Rhodes war ab 1890 6 Jahre lang Premierminister der Cape-Kolonie. Der überzeugte Imperialist gründete auch die South Africa Company, die zur Ausbeutung des Landes beitrug. Er setzte sich aber auch für die Bildung in Südafrika ein und initiierte ein Stipendienprogramm, das begabten Südafrikanern bis heute ein Studium in Großbritannien ermöglicht. Ein Denkmal für den weißen britischen Kolonialisten steht auch an der Universität Oxford. Und im Sommer 2015 formierte sich dort ebenfalls eine Protestbewegung mit dem Titel Rhodes Must Fall. Das führte dazu, dass Studierendenvertreter an mehreren britischen Universitäten lautstark die Entkolonisierung ihrer Lehrpläne forderten. Das klingt einfach, doch es ist es nicht. Sandra Pfister berichtet.
Rhodes must fall!
Es waren Studierende, die diese Diskussion angefangen haben, vor allem in der Warum ist mein Curriculum weiß und der Rhodes muss weg-Kampagne.
Professor Kehinde Andrews lehrt Black Studies.
Die Studierenden hatten einfach genug davon, diese Parade toter weißer Männer zu sehen, die ihnen als die einzigen präsentiert wurden, die Wissen produzieren können. Es verprellt Leute, die nicht weiß sind, vor allem aber ist es sehr eng gefasst, was wir in diesem Land an Wissen vermitteln. Eine Ansammlung von Ignoranz.
Professor Kehinde Andrews Uni, die City University in Birmingham, atmet nicht den altehrwürdigen Charme von Oxford, sondern den pragmatischen Charme von Glas und Beton. Andrews hat hier den ersten Black Studies Studiengang in ganz Europa eingeführt. Der Geist des Kolonialismus, findet er, lebe an den britischen Unis weiter. Als Beispiel nennt er Vorlesungen über die Aufklärung.
Das Problem mit der Aufklärung ist, dass sich dabei angeblich Wissen von Europa aus in die Welt verbreitet und den Rest der Welt aufklärt. In Wahrheit hat sich die Aufklärung aber auf der Grundlage arabischer und afrikanischer Vordenker entwickelt. Es gibt kein Griechenland ohne Ägypten, ohne A kein B. Ohne die arabischen Gelehrten gibt es keine Aufklärung. Das Problem ist, dass das Curriculum A einfach weglässt und direkt zu B übergeht. Das ist ein Ausdruck weißer Identitätspolitik.
Viele Unis sind auf den Zug aufgesprungen. Zu ihren Bestrebungen um Diversity, Vielfalt, gehören seit kurzem häufig auch Empfehlungen, nicht nur bei der Besetzung von Forschungsstellen und beim Lehrangebot Themen ethnischer Minderheiten zu berücksichtigen, sondern auch die Leselisten zu entkolonisieren. sie sollen nicht nur weiße Autoren aufführen, fordert auch Kehinde Andrews. Das begeistert keineswegs alle. Doug Stokes lehrt als Professor für International Politics an der Universität Exeter. In seinem karg eingerichteten Büro mit funktionalen Möbeln in einem 70er-Jahre-Zweckbau verschafft er seinem Unmut Luft.
Jetzt setzen wir also Leute allein wegen ihrer Hautfarbe auf die Liste der Sekundärliteratur. Das kommt mir rassistisch vor oder sexistisch. Ich gebe nämlich die objektiven Standards akademischer Forschung auf und ersetze sie durch Identitätskriterien. Das ist nicht nur illiberal und falsch, ich finde es auch herablassend und rassistisch.
Stokes ist kein Konservativer. Im Gegenteil, er ist, wie aus seiner Sicht der überwiegende Teil der britischen Geisteswissenschaftler, eher links und progressiv eingestellt. Seine Uni ist kein elitäres Oxford oder Cambridge, sondern verkörpert ebenfalls mit ihren Betonbauten aus der Nachkriegszeit die linken Ideen von Bildungsexpansion und Gleichberechtigung. Die Idee, dass Unis die Brutstätten der Verteidiger des Imperialismus seien, sei schlichtweg absurd.
Das ganze Unisystem ist wirklich tief durchdrungen von dieser anti-westlichen, anti-imperialen Haltung.
Anti-Western, anti-imperial mindset.
Vor einem Jahr kündigte die Labour-Politikerin Angela Rayner an, ihre Partei wolle die Unis so umbauen, dass es weniger weißes, männliches und rückwärtsgewandtes Personal gebe. White, male and stale, wie sie sagte. Da platzte Stokes der Kragen.
Ich bin mitten in London aufgewachsen. Ich komme aus der Arbeiterklasse. Ich habe fürchterlich schlechte Schulen besucht. Und ich war die erste Person in meiner Familie, die studiert hat. Und als weißer, ältlicher Mann bin ich irrelevant und soll aus dem akademischen Betrieb entfernt werden.
Der Schreibtisch von Stokes Kollegin Wanjiru Njoya steht in einem schlauchartigen Büro. Die schwarze Frau ist Juristin an der Uni Exeter und Cecil Rhodes Stipendiatin. Ihre Eltern wurden in Kenia von der britischen Kolonialverwaltung interniert. Aber sie findet die Vielfalt an Perspektiven, die an britischen Unis gelehrt werde, vorbildlich.
Ich glaube, Studierende haben so viel Auswahl heute, alles zu studieren, was sie wollen. Heutzutage gibt es Zentren, an denen man jeden denkbaren Teil der Welt studieren kann. Institutes of African Studies, Institutes of Asian Studies, Institutes of Gender Studies, Centers of Sexuality. Wow, alles, was Sie sich vorstellen können.
Sexuality and wow, anything you can think of.
Wissenschaftlerinnen wie Sie, schwarz, weiblich, Minderheit, hätten, wenn die Entkolonisierung der Unis durchgezogen wird, gute Chancen, weiße Männer nicht nur auf den Leselisten, sondern auch in Professorenjobs zu ersetzen. Und dennoch, Wanjiru Njoya lehnt das empört ab. Ob ich mir mal überlegt hätte, was es mit dem Selbstbewusstsein anstellt, wenn man nicht wisse, ob man die Beste für den Job gewesen sei oder einfach nur die mit der richtigen Hautfarbe.
Meiner Meinung nach gab es in letzter Zeit ein größeres Interesse daran, dass Leute Leselisten von Kollegen anschauen wollten, um zu checken, wer draufsteht. Oder die Frage, wie viele weiße Männer sind auf deiner Leseliste, wie viele schwarze? Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie nachgeprüft, welche Identität die Wissenschaftler haben.
I never check what people's identity is.
Morgen blicken wir in unserer Reihe Dekolonisierung in Europa nach Portugal. Aus London berichtete für uns Sandra Pfister. Im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich nach den Nachrichten mein Kollege Andreas Mein mit der Sendung Tag für Tag. Dort geht es unter anderem um den Schlagabtausch, um einen sogenannten Islamophobie-Bericht. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.